Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Italiens Ministerpräsident Berlusconi knüpft seinen Rücktritt an Bedingungen. Griechenland wartet noch immer auf die angekündigte Übergangsregierung. Und die UNO zeigt sich besorgt über die Atomaufrüstung des Irans. Guten Morgen. Im Studio heute früh sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Markus Amrain.
In Italien hat der Regierungschef Silvio Berlusconi am Abend seinen Rücktritt angekündigt, knüpft diesen aber an Bedingungen. Er wolle erst abtreten, wenn seine Regierung die geplanten Reformen durch das Parlament gebracht habe, sagte Berlusconi gegenüber einem Fernsehsender. Italienische Medien mutmaßen, der Premier könnte nach dieser Abstimmung seine Rücktrittsankündigung zurückziehen. Gestern hatte Berlusconi die Abstimmung über die Staatsrechnung im italienischen Parlament zwar gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. In Griechenland soll die Zusammensetzung der Übergangsregierung heute gegen Mittag bekannt gegeben werden. Das sagte ein Sprecher der noch amtierenden sozialistischen Regierung am späten Abend. Sozialisten und Konservative verhandeln seit Montag über die Zusammensetzung der Übergangsregierung und vor allem darüber, wer die Nachfolge von Ministerpräsident Papandreou antreten soll. Die griechische Notregierung soll das Land bis im Februar führen. Ihre Hauptaufgabe wird sein, die Forderungen der Geldgeber umzusetzen. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat Iran während Jahren an der Entwicklung einer Atombombe gearbeitet. Man verfüge über verschiedene Informationen, die kaum einen anderen Schluss zuließen, heißt es im neuesten Bericht des UNO-Gremiums. Die IAEA stützt sich unter anderem auf Geheimdienstquellen und Informationen aus 10 Mitgliedsländern. Die iranische Führung hat den Bericht umgehend als politisch motiviert zurückgewiesen. Die Wirtschaftskommission des Nationalrates möchte den Tourismus und die Hotellerie entlasten mit einer Reduktion der Mehrwertsteuer. Sie hat die Verwaltung beauftragt, ein dringliches Bundesgesetz auszuarbeiten, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Über eine Senkung der Mehrwertsteuer für den Tourismus hatten die Räte bereits früher diskutiert, im Rahmen des Hilfspaketes zur Abfederung des starken Frankens. Entsprechende Anträge wurden jedoch abgelehnt. Ein 400 Meter großer Asteroid ist in der Nacht knapp an der Erde vorbeigerast, jedenfalls für astronomische Verhältnisse. Der Himmelskörper kam unserem Planeten nämlich näher als der Mond ist. Laut der US-Raumfahrtbehörde NASA raste der Asteroid mit einer Geschwindigkeit von 50.000 Stundenkilometern vorbei. Für die Erde habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Bei einer unbemannten Mars-Mission der russischen Raumfahrtbehörde sind größere Probleme aufgetaucht. Nur Stunden nach dem Start sei die Raumsonde vom Kurs abgekommen, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Die russische Mars-Mission gilt als sehr ambitioniert. Ziel ist es, den Raumtransporter auf dem Marsmond Phobos landen zu lassen. Später soll die Sonde mit einer Bodenprobe zur Erde zurückkehren. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.170 Punkten plus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.732 Punkten plus 0,9%. Der Dollar wird zu 89,58 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2393 Franken bzw. zu 1,3836 $. Das Wetter heute: Der Hochnebel im Norden löst sich nur teilweise auf. Oberhalb von rund 1000 Metern ist es meist sonnig. Im Süden wird es zunehmend freundlich. Die Temperaturen erreichen im Nebel rund 10 Grad. Mit Sonne gibt es beidseits der Alpen bis 16 Grad.
Informiert in den Tag mit heute Morgen. Die Mehrheit im Parlament hatte verloren gestern, il Cavaliere Silvio Berlusconi. Am späten Abend dann verkündete er seinen Rücktritt, wenn das Parlament seine Reformagenda abgesegnet habe. Damit ist der Abgang des italienischen Ministerpräsidenten wieder offen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
In einer schicksalshaften Abstimmung segnete die italienische Abgeordnetenkammer zwar die Staatsrechnung mit 308 Stimmen ab, allerdings nahmen 321 Parlamentarier an der Abstimmung gar nicht teil, Berlusconis Regierung hat somit die Mehrheit in der Kammer verloren. Normalerweise eilt ein italienischer Ministerpräsident nach so einer Schlappe sofort zum Staatspräsidenten, um den Rücktritt einzureichen. Berlusconi ließ sich gestern aber ungewöhnliche 2 Stunden Zeit dafür und knüpfte gar eine Bedingung an seinen Rücktritt. Der Ministerpräsident auf seinem Haussender Canale 5.
Dopo il varo di questa legge di stabilità che ci ha fatto l'Europa e che ci ha fatto l'Eurogruppo, dare le dimissioni e in modo che il capo dello Stato possa aprire le consultazioni e decidere sul futuro.
Er trete erst zurück, wenn die Parlamente die von der EU verlangte Reformagenda abgesegnet hätten. Dann könne der Staatspräsident über die Zukunft der Regierung entscheiden, sagte Berlusconi. Da beide Parlamentskammern Ja zu den Reformen sagen müssen, kann es gar Ende November werden, bis Berlusconi wirklich geht. Kritische Kommentatoren fragten skeptisch, wer weiß, ob Berlusconi sich dann noch an die Ankündigung hält. Schließlich dürften die beiden Kammern die Reformagenda verabschieden, damit Italien von den Finanzmärkten nicht abgestraft werde. Gleichzeitig stützten sie damit aber Berlusconi wieder, was diesen dazu verleiten könnte, auf den angekündigten Rücktritt zu verzichten. Dieser Lesart steht entgegen, dass Berlusconi der höchsten Autorität im Lande gegenüber Staatspräsident Napolitano seinen Rücktritt angekündigt hat. Das wiegt. Die politische Situation in Italien ist aber derart vertrackt, dass sich wegen all dieser Unklarheiten die Medien gestern mit Abgesängen auf Berlusconi auffallend zurückhielten. Denn noch ist er im Amt und 17 Jahre Berlusconi schüttelt das zerrüttete Italien nicht von einem Tag auf den anderen ab.
Warten, warten und nochmals warten. Griechenland hat noch immer keine Übergangsregierung. In der Nacht haben sich die Parteien getrennt, ohne eine Regierung zu präsentieren. Ursprünglich war die Übergangsregierung schon am Montag erwartet worden. Dann hieß es, sie würde am Dienstag bekannt gegeben. Nun heißt es neu, sie solle heute Mittwoch vorgestellt werden. Offensichtlich gibt es Probleme. Die Frage ist, welche? Das wollte ich von Corinna Jessen in Athen wissen.
Es ging hauptsächlich um die Personalie des Ministerpräsidenten. Der Name Lukas Papavemos, der ehemalige Vizechef der Europäischen Zentralbank, wurde über diese letzten 3 Tage als wahrscheinlichster Kandidat gehandelt. Sein Name liegt auch immer noch auf dem Tisch. Inzwischen aber ist ein Mr. X aufgetaucht, ein Name, den angeblich noch niemand kennt und der möglicherweise die große Überraschung sein kann. Es ging aber neben dem Namen auch darum, dass die Kommission, die Brüsseler Kommission von beiden Parteiführern eine Unterschrift, unter anderem von den Führern eine Unterschrift erwartet, mit der sich die beiden Volksparteien unabhängig von den Personalien und unabhängig von der jetzt zu bildenden Übergangsregierung dazu verpflichtet, die Sparmaßnahmen bis 2015 mitzutragen. Und Oppositionsführer Samaras hat das bisher verweigert.
Und wird diese neue Regierung diese schriftliche Garantie der Sparbemühungen auch tatsächlich geben?
Man geht davon aus, dass Samaras da einen Schritt zurück wird machen müssen. Ähnlich wie in Portugal muss diese Unterschrift geleistet werden. Das ist eine Bedingung nicht nur für das neue Hilfspaket, was jetzt in Brüssel Ende Oktober verabschiedet worden ist, sondern ganz konkret für die Auszahlung der 6. Tranche des 1. Hilfspakets, auf die man ja in Griechenland schon seit September wartet. Und dieses Geld braucht Griechenland ganz, ganz dringend. Also muss es da irgendwo eine Lösung geben.
Viele offene Fragen also und jetzt eine neu gespaltene Opposition. Corinna Jessen, Ihre persönliche Einschätzung, wird die Übergangsregierung denn heute tatsächlich bekannt gegeben?
Nun, nach dieser Hängepartie der letzten 3 Tage muss man wohl sehr vorsichtig sein. Aber die Tatsache, dass heute Morgen Papandreou, der ja noch amtierende Ministerpräsident, vom Staatspräsidenten empfangen werden soll, die Parteiführer dort danach auch, alle der Parteien, die im Parlament sitzen, das ist das Prozedere normalerweise für die Bildung einer neuen Regierung, kann man wohl davon ausgehen, dass diesmal die Aussage des Regierungssprechers verlässlich ist, der in den frühen Morgenstunden gesagt hat, es wird heute eine Regierung geben.
Sagt Corinna Jessen, Journalistin in Athen. 7:09. Die IAEA ist normalerweise sehr zurückhaltend mit Anschuldigungen. Nun aber formuliert sie erstmals ganz konkret die Erkenntnis, Iran habe bis 2010 an einer Atombombe gebaut und möglicherweise tue sie das Land noch weiterhin. Man sei sehr besorgt, heißt es am IAEA-Sitz in Wien. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Der jüngste Bericht der UNO-Atombehörde umfasst zwar nur 25 Seiten, aber er hat es in sich. Obschon die Wortwahl bewusst undramatisch und ausgesprochen technisch daherkommt, erregt das jüngste Papier der IAEA weltweites Aufsehen und löst Alarm aus. Denn die UNO-Organisation bezichtigt den Iran, jahrelang heimlich an der Entwicklung einer Atombombe gearbeitet zu haben. Für zahlreiche iranische Aktivitäten gäbe es schlicht keine harmlose Erklärung. Dazu gehören Computermodelle, die ausschließlich der Entwicklung eines Atomsprengkopfes dienten. Das Land habe sich außerdem über illegale Netzwerke Informationen über Atombomben beschafft und sogenannte Dual-Use-Güter eingekauft, also Material, das auch für den Bombenbau verwendet werden könnte. Es habe versucht, eigenständig Atombomben zu entwickeln und einzelne Komponenten dafür bereits getestet. Während sich die USA seinerzeit mit der Behauptung, Iraks Diktator Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen diskreditiert haben, gilt die IAEA als seriöse Quelle. Keine andere besitzt ähnlich präzise Kenntnisse über das iranische Atomprogramm.
Nun der Blick in die USA. Dort wurde gestern gewählt und abgestimmt. Nicht auf nationaler Ebene, aber in vielen Teilstaaten und Städten. Und einige dieser Abstimmungen sind im ganzen Land beachtet worden. So feierten etwa Gewerkschaften und Demokraten in Ohio einen Abstimmungserfolg gegen die republikanische Regierung. Das Stimmvolk lehnte ein Gesetz ab, das den Einfluss der Gewerkschaften auf Lohnverhandlungen im öffentlichen Dienst stark eingeschränkt hätte. Ich habe unseren Korrespondenten in den USA, Max Ackermann, gefragt, weshalb diese Abstimmung in Ohio im ganzen Land beachtet wird.
Es ging in Ohio eben letztlich um die Frage, wie groß soll der Staatsapparat sein und was darf er kosten? Und das ist ein ganz heiß diskutiertes Thema im ganzen Land. Es ging konkret um die Stellung und den Einfluss der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, also bei Polizei, Feuerwehr, in den Schulen, in der Verwaltung. Und mehrere letztes Jahr neu gewählte republikanische Gouverneure wollten die Macht der Gewerkschaften beschneiden. Das sei nötig, sagen sie, um die Staatsfinanzen in den Griff zu kriegen. Das hat auch in Ohio und in anderen Staaten zu heftigen Debatten und großen Demonstrationen geführt, zu einem völlig vergifteten politischen Klima. Im Parlament haben sich die Republikaner durchgesetzt. In der Referendumsabstimmung jetzt siegten die Demokraten und die Gewerkschaften. Und wie wichtig ihnen dieser Erfolg war, das zeigt schon die Tatsache, dass sie über 30 Millionen Dollar in den Abstimmungskampf gesteckt hatten.
Ein Erfolg für die Demokraten also. In Virginia waren ja gestern Parlamentswahlen und in Kentucky Gouverneurswahlen. Und auch da scheint es den Demokraten ganz gut gelaufen zu sein.
Ja, es lief jedenfalls nicht schlecht und das ist schon ein Erfolg für die in letzter Zeit arg gebeutelten Demokraten. In Kentucky, einem konservativen Staat, der mehrheitlich republikanisch wählt, wurde der demokratische Gouverneur im Amt bestätigt. In Mississippi wurde ein besonders restriktives Abtreibungsgesetz verworfen. Wäre es angenommen worden, hätte das den sozialkonservativen Kreisen Auftrieb gegeben. Das können die Demokraten im Moment gar nicht gebrauchen. Und in Virginia zeichnet sich ein ganz knapper Ausgang bei den Parlamentswahlen ab. Und wie gesagt, keine Niederlage ist für die Demokraten im Moment schon ein Erfolg.
Im nächsten Herbst sind ja in den USA Präsidentenwahlen. Geben diese Erfolge Obama Schwung?
Also das Resultat in Ohio schon, denke ich. Ohio ist ein großer Swing State, also ein Staat, der mal demokratisch, mal republikanisch wählt. Und es ist ein Staat, den Obama und die Demokraten nächstes Jahr unbedingt gewinnen müssen. Das Resultat von gestern zeigt jetzt, dass die Republikaner hier vielleicht ihren Höhepunkt tatsächlich überschritten haben. Sonst würde ich eher zur Vorsicht mahnen. In Kentucky hat sich der demokratische Gouverneur schon fast unanständig von Präsident Obama distanziert. Und auch die Demokraten in Virginia haben im Wahlkampf vor allem ihre Distanz zu den Parteifreunden in Washington betont. Also die ganz große Wende für die Demokraten und für Präsident Obama war der gestrige Wahltag sicher noch nicht.
Einschätzungen von Max Ackermann in Heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte heute Andreas Lüthi, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.